Hier möchte ich noch eine Geschichte hinzufügen, eine tragische und merkwürdige. Eines Abends saßen wir alle in meiner Zelle und ich sollte von Ägypten erzählen und von Kanaan. Ein hoher deutscher Polizeioffizier hatte gefragt, wie man es verstehen könnte, dass Gott Israel befahl, alles von Kanaan auszurotten, alles, Frauen, Kinder, Greise, und dass ganz Ägypten im Meer unterging. Ich sehe sie noch sitzen. Auf dem einzigen Bett saßen drei, an der Wand beim Tisch und auf dem Tisch etwa vier, an der gegenüberliegenden Wand auch einige. Ich stand an der offenen Tür und erzählte. Hinter mir und an meiner Seite kauerten noch einige. Es waren etwa zum sechsten Mal auch einige holländische Gestapo-Leute dabei. Sie hielten ihre Knie mit den Händen umfasst. Ich empfand die Situation wie einen dummen Witz. Die Leute, die mich gejagt, die meinen Tod gesucht hatten, lauschten jetzt meiner Auslegung über Ägypten und Kanaan, über Israel. Mir gegenüber auf dem Bett saß Hauptmann, einer der am meisten gefürchteten holländischen Gestapo-Männer. Man hielt ihn für verrückt, für besessen. Auch ich hütete mich immer sehr vor ihm. Ich weiß noch, wie er mich in Windekind, der Villa, in der das Judenreferat seine Zentrale hatte, oben an der Treppe vom ersten Stock einmal am Revers packte, sein Gesicht, stinkender Atem, ganz nahe dem meinen brachte und zischte: Weinreb? Ich beobachte dich. Wenn ich bemerke, dass du, Jude, uns beschwindelst, führe ich dich in unseren Keller hier, und dann wirst du eine Nacht lang unter den grässlichsten Foltern sterben. Diese Warnung wird nicht wiederholt. Er gab mir einen Stoß, dass ich die Treppe hinuntergestürzt wäre, wenn ich mich nicht am Geländer hätte festhalten können. Und immer, wenn er mich sah, schaute er mich mit einem vernichtenden Blick an. Ich hatte mit ihm nichts zu tun. Mein Schumannjäger hatte sein Büro im zweiten Stock. Der erste Stock war sehr gefürchtet im schwer gefürchteten Gebäude, gerade der erste Stock. Denn dort residierte auch Hauptmann mit seinem Chef, dem ranghöchsten SS-Mann in Windekind, dem Untersturmführer Feder. Es war eines der interessantesten Phänomene, dass von Windekind gerade der ranghöchste, der grausamste, der Chef der am meisten gefürchteten Abteilung, wo auch Hauptmann schrie und prügelte, eben dieser Feder nicht unter den Gefangenen war. Man wusste zwar, wo er in Deutschland jetzt war, aber man schien ihn in Holland nicht zu wollen. Der Mann in Windekind, in dessen Abteilung die meisten Juden gefoltert, in den Tod, ins Konzentrationslager geschickt wurden, wenn sie nach den Folterungen noch lebten, gerade an diesem Mann hatte die holländische besondere Gerichtsbarkeit kein Interesse. Ich fragte Hauptmann und seine Kollegen, wie das denn möglich sei. Das ist unser Geheimnis. Wir haben eine Übereinkunft. Wenn er seinen Mund auftut, dann hängen eine Reihe wichtiger Holländer. Der wird geschont, der kann in Deutschland bleiben und wir werden im letzten Moment, wir bekommen alle Todesstrafe, herauskommen. Ich hatte mit eigenen Ohren gehört, das sind wichtige Zufälle, wie das Telefon bei Kramer ging. Es war jenes Mal, bei dem er so intim wissen wollte, wie das nun bei der Untersuchung der Frauen gegangen sei. Er meldete sich. Minuten hörte er zu. Dann aber sagte er: Was? Feder? Nein, den wollen wir nicht, von höchster Stelle. Ich habe da nichts zu sagen. Sehen Sie zu, dass der niemals mehr gemeldet wird. Niemand sonst kümmerte sich um diese Angelegenheit. Überhaupt staunte ich, wie wenig die Behörden nach 45 wussten. Wer aber steckte auch so mittendrin wie ich, ein unbedeutender Mensch, der durch Zufall einem General begegnet war, der das Reich und seine Konsorten untergrub? Ich musste der Gestapo nur unauffällig helfen, diesen General zu finden. Aber ich hörte und sah viel. Gerade durch meine Naivität, eine ehrliche, wirklich nicht gespielte, erfuhr ich viel. Verstand es zwar im Moment vielleicht nicht, aber durch das, was ich im Laufe der Zeit weiter sah und hörte, konnte ich viel kombinieren. Auch der Rechtsanwalt Hamburger, mein jüdischer Verteidiger, erzählte mir, dass es doch merkwürdig sei. Er habe bei einer Besprechung gehört, bei der Kramer dabei war, dass dieser sagte: Feder ist unbekannt. Von dem darf man nichts sagen, der ist geschätzt, hohe Politik. Hauptmann hatte mich die ganze Zeit über undurchdringlich angesehen. Als man nach etwa einer Stunde aufbrach, blieb er sitzen, bat mich, ein Stückchen mit ihm mitzugehen in Richtung seiner Zelle. Dann sagte er mir, mich wieder undurchdringlich anschauend, Sie wissen doch, wie es nach dem Tod ist. Sie haben das doch erfahren. Ich sah ihn erstaunt an. Nun, am Rande des Todes war ich zwar öfters, aber richtig tot zum Glück nicht, ich lebe doch noch. Nein, hören Sie auf, jetzt ist doch kein Krieg mehr, jetzt brauchen Sie uns doch nicht mehr zum Narren halten. Sie waren doch tot, in jener Winternacht vor 4 Jahren, im Februar 43. Sie wurden da erschossen, ich weiß es auch von denen, die die Leichen verscharrt haben, machen Sie keine Witze. Ich war noch mehr erstaunt. Verscharrt konnte ich nicht sein, ich war der Einzige, auf den nicht mit scharfen Patronen geschossen wurde. Das sagte ich irritiert, da er mich an jene Nacht erinnerte. Er blieb auch dabei. Er sagte, er sehe doch, wie ich neben ihm herging. Er könne meine Hand drücken. Er blieb aber dabei. Dann wissen Sie es selber nicht. Sie waren tot. Nun ja, wenn Sie unbedingt wollen, was kann ich da machen? Ich weiß, dass ich damals lebte und dass ich jetzt lebe. Jetzt erzählte er, er erwarte selbstverständlich die Todesstrafe, aber er hatte im Krieg mit einer holländischen Rechtsanwältin zusammengearbeitet, auch sein Chef Feder. Sie haben ihnen beiden versprochen, sie werden sie schon aus den Nachkriegsfolgen heraushalten. So habe es Feder ermöglicht, ungestört in Deutschland zu leben. Er bekomme von ihr die gleiche Möglichkeit. Nur müsse er hier den Prozess abwarten. Dann kam sein Prozess und er erhielt wie alle die Todesstrafe. Sobald das definitive Urteil vom besonderen Kassationshof gesprochen war, war man echt gefangen, wurde man in die Gefängnisabteilung überführt. Dort musste man seine Strafe absitzen bis zur eventuellen Begnadigung. Ich hatte Hauptmann, nachdem er ins Gefängnis überführt wurde, vergessen. Das heißt, ich dachte nicht mehr an ihn. Am Freitag, dem 10. Dezember 1948, erhielt ich, wie immer, die abonnierte Zeitung Die Linie. Dort stand, dass Kramer einen neuen Prozess gegen mich anstrengen wollte. Die Redaktion des Blattes war dagegen, weil man für eine Sache nur einmal verurteilt werden kann. Zudem sei meine Sache schon 4-mal beurteilt worden und so weiter. Natürlich war ich, die Besessenheit Kramers kennend, verstimmt. Meine Frau in der Irrenanstalt, die Kinder irgendwo in Nordwijk oder in den Dolder in einem Kinderheim. Das musste jetzt auch ein Ende nehmen. Am anderen Vormittag, also am Samstag, dem 11. Dezember, wurde ich auf einmal ins Gefängnis geführt, also dorthin, wo man seine Strafe abzusitzen hatte. Ich kam aber nicht in eine Zelle, sondern wurde gleich in einen der Käfige geführt, wo die Sträflinge ihre Viertelstunde frische Luft atmen durften, isoliert voneinander. Ich verstand kein Wort von alledem und glaubte, das sei die Folge von wieder noch anderen Anklagen. Ich wusste zwar, dass alles schon untersucht und nichts Neues zu erwarten war. Aber ich wusste auch, dass bei Besessenen alles möglich war. Bald sitze ich noch, dachte ich bei mir, weil ich unschuldig bin für Sie, weil Sie schuldig sind. Ich stand vielleicht eine Minute so im Käfig einer Installation, die ich nur vom Film her kannte. Da kam auf einmal Hauptmann herein, obwohl es gerade so eingerichtet war, dass eben kein Zweiter in den Käfig kommen sollte. Vielleicht hat der Wächter Hauptmann wissentlich hineingeführt. Was weiß man? Herr Weinreb, es wird wohl das letzte Mal sein. Mein Gnadengesuch wird abgelehnt werden. Die Rechtsanwältin, die mir im Krieg ihre Hilfe, ihr Eingreifen versprochen hatte, antwortet nicht, lässt sich verleugnen. Sie hat mir damals für sie lästige Juden ausgeliefert und ich habe nicht hingeschaut, als sie Revolver, Munition oder Papiere schmuggelte. Gehen Sie zu ihr, überzeugen Sie sie, dass sie ihr Wort halten muss. Schmutzige Geschäfte. Ich gehe bestimmt nicht zu ihr. Ich habe mir so etwas schon immer gedacht. Zu viele Juden, die bei ihr versteckt waren, sind verhaftet worden und niemals zurückgekommen. Ich habe sie gemieden und ich werde sie meiden. Und Sie? Sie haben auf Juden Jagd gemacht in einer Weise, die weit über ihre Aufträge hinausging. Es wäre besser, wenn Sie jetzt einmal bereuten, was Sie taten und was die Sola Reich Anwältin tat. Sie werden also bald hingerichtet. In 50 Jahren ist die Reich auch aus der Welt. Was haben Sie davon, hier weiterzuleben auf die Art, wie man hier lebt? Sie haben jetzt die Chance im Leben hier noch umzukehren. Das haben nicht viele, weil die meisten doch nur hier weiter feiern wollen mit Sport, Karriere, dummen Genüssen. Sie, Herr Weinreb, ist es das, was Sie von dort erfahren haben? Sehen Sie, Sie waren tot. Wie kommen Sie wieder hierher? Nein, ich habe schon gesagt, das ist Unsinn, aber ich weiß wohl, dass es so ist, wie ich es Ihnen jetzt sage. Eine Hinrichtung wäre für Sie von der Welt hier gesehen nur gerecht. Finden Sie sich damit ab, dass das für Sie nur gut sein kann. Das Leben geht weiter, Gott weiß wie, auch Sie sind in Gottes Hand. Dass ein Jude mir das alles noch sagt, wissen Sie, ich hätte Sie damals so gerne umgebracht oder in ein KZ geschickt. Ich konnte sie nicht ertappen. Die anderen in der Dienststelle sind dann doch hereingefallen. Sie sind deshalb hierher gekommen, um mir das alles zu sagen? Vielleicht. Ich vergebe Ihnen. Gott wird Ihre Schuld schon tilgen. Einmal waren Sie ein Kind. Daran denke ich. An das Kind Hauptmann. Dennoch will ich noch leben. Ich habe aber jetzt Ruhe. Sie waren also doch dort. Ich weiß es. Man hat sie verscharrt. Sie haben mir gesagt, es gehe alles weiter, denn ich habe hier Strafe verdient. Also, wir gaben uns die Hand, haben Sie Vertrauen. Gott will nicht das Böse für den Menschen. Kehren Sie um, bedenken Sie, was Sie getan haben. Erleben Sie jetzt noch, wie schön es ist, Gutes zu tun. Das müssen Sie aber tun. Adieu, herzlichen Dank. Er zweifelte einen Moment. Wissen Sie, was ich Ihnen noch sagen wollte? Ihr Erzählen in der Zelle für unsere Leute. Alle Sünder wie ich oder weniger, aber jedenfalls Sünder, das war so schön. Das bleibt meine schönste Erinnerung an die Jahre hier, an mein ganzes Leben. Ich bin ein schlechter Mensch, aber ich möchte Sie bitten, erzählen Sie weiter. Es hat mich sehr beeindruckt, obwohl ich gelernt habe, dass die Bibel ein jüdisches Produkt verboten sein müsste. Wie Sie aber erzählten, hat auf alle Eindruck gemacht. Wo haben Sie das alles her? Wenn Sie wollen, von der Zeit nach der Erschießung, wie Sie es zu sehen scheinen. Sie wollen doch, dass ich erschossen worden bin oder vergast. Jedenfalls ist es von dort, von einer anderen Welt. Triumphierend wandte er sich jetzt mir ganz zu. Also doch, dann kann ich ruhig gehen. Aber vielleicht könnten Sie doch der Frau Dr. Sola Reich sagen, dass sie ihr Versprechen halten sollte. Ich hatte keine Zeit mehr. Denn der Wächter hatte die Tür schon vor einigen Sekunden, vielleicht einer Minute, geöffnet und stand jetzt in der Öffnung ungeduldig rufend: Herr Weinrib, ich soll Sie sofort zur Administration bringen. Die warten schon ungeduldig. Nur hat der Hauptmann mich gebeten, Sie zu ihm zu bringen. Der wurde gerade gelüftet. Da dachte ich, will ihm noch einen letzten Dienst erweisen. Der arme Kerl wird wegen der Juden erschossen. Schon. Aber er allein wird wohl mindestens 100 Juden umgebracht haben. Er ist auch wohl der einzige von der Dienststelle Windekind, der erschossen wird. Es hätten 20 sein können, ohne weiteres. Ja, aber die Juden waren zuerst da, und die sind nicht gerade angenehm. Wenn die Juden nicht in Holland gewesen wären, würde Hauptmann frei sein. Eine merkwürdige Art von Schuldzuweisung habt ihr alle. Der Umgang mit den Nazis hat euch gefährlich vergiftet. Der Wächter führte mich den weiten Weg zur Administration. Ich kannte sie nicht. Ich kannte nur die aus den niederen Zellenbaracken, nicht die aus dem Hauptgebäude. Was wollen denn die von mir? Also, sie hätten mich auch gleich hinführen können. Und nur wegen Hauptmann haben sie mich in jenen Käfig gestellt? Wie ich schon sagte, ich wollte dem Armen helfen. Wie aber wusste er, dass ich hier war? Habe ich ihm erzählt. Er hat schon längere Zeit nach ihnen gefragt. Er sagt, sie seien im Krieg hingerichtet worden, auf der Walsdower Flakte, Walsdower Ebene. Wie kommen Sie denn dann her? Der Herr Hauptmann quatscht. Der ist ein Schwätzer. Ich wurde mit Platzpatronen erschossen. Nur weiß man das erst hinterher, wenn man es hier noch erzählen kann. Huh, dann leben Sie eigentlich nicht zum Gruseln. Was die Juden nicht alles tun, immer die Juden. Sie sehen doch, dass ich aus Fleisch und Blut bin. Ihr seht überall Spuk, eure eigene Schuld. Ihr seid auch so unermesslich dumm. Der Böse ist dumm und der Dumme ist böse. Das war aber wieder zu hoch für diesen Wächter. Es gab übrigens sonst auch ganz nette. Nur, sie mussten nun einmal tun, was ihnen befohlen wurde. Und das ist die Kraft des Bösen. Er rechnet damit, dass alle Leute tun, was er ihnen befiehlt. Sie sehen sogar seine Ehre darin, Befehle zu befolgen, von wem sie auch kommen mögen. Das war die Episode Gespräche über den Tod. Die nächste Episode lautet der 11. Dezember 1948.